So, wir gehen mit 7 Meilen Stiefeln voran. Zwei Stunden vor der Zeit. Nichtsdestotrotz rufen wir Tagesordnungspunkt 4 auf zum Thema EU-Fitness-Check. Vielleicht nur noch mal, um den Rahmen zu setzen. Wir hatten uns bemüht, die Endabstimmung mit der IFRS-Fachausschusssitzung, an denen einige von Ihnen ja haben teilnehmen können, andere aber nicht teilnehmen können, weitestgehend abzustimmen, damit wir einfach mal einen Grundstock haben. Und wir haben diese Sitzung jetzt ein Stück weit auch als Notfallblock mit eingeplant für den Fall, dass es noch Redebedarf gibt. Wir wollen Sie hier im Himmelswillen ja auch nicht überfahren und sagen, das ist jetzt eine Sache, die nur den EFRS-Teil betrifft. Aber sicherlich ist es so, dass mit den Kapiteln 3 bis 6, die wir jetzt letztes Mal im EFRS-Ausschuss besprochen haben, vor allen Dingen kapitalmarktorientierte Unternehmen ein Stück weit im Fokus standen. Das erklärt vielleicht ein bisschen auch, warum wir da die Befassung vor allen Dingen dort haben laufen lassen. Das Ziel ist heute auf jeden Fall eine Freigabe zu erwirken, damit wir den Unternehmen da draußen noch gut 4 Wochen, 5 Wochen zur Verfügung stellen können. Das DRSC wird seine Beratungen auf der politischen Seite noch weiterführen bis zur Verwaltungsratssitzung. In der Verwaltungsratssitzung am 2. Juli wird der Verwaltungsrat über einen Coverletter erscheinen, in dem so die politische Kernbotschaft eigentlich unserer Aussagen aus dem Fitnesscheck noch abgestimmt werden sollen. Den Fragebogen selbst gedenken wir in den nächsten Tagen öffentlich zu machen, einmal an unsere Mitglieder natürlich zu versenden, aber dann auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen über unsere Website. Noch mit Antworten auf Deutsch, die wir für die finale Eingabe dann ins Englische übersetzen werden. Aber einfach, um es den Unternehmen zu erleichtern, in die Befassung auch einzusteigen, haben wir gesagt, geben wir das erstmal so weiter, wie es auch bei Ihnen hier aufgekommen ist. Das vielleicht nur kurz zur Vorrede und damit würde ich dann auch schon auf die andere Seite des Tisches gehen.
Gut, wie Herr Barkow sagte, wir haben die Sitzung für den Notfall. Also der Notfall ist natürlich nicht eingetreten. Nein, gut, also das Umlaufverfahren, das lief ja auch ganz gut durch. Wir haben eine breite Zustimmung erfahren. Es gibt aber bei 2 Fragen, nämlich betreffend die Versicherungsbilanzrichtlinie, wo noch Gesprächsbedarf, wie wir herausgefunden haben. Und das betrifft einmal die Frage 37 und einmal die Frage 38. Herr Schmidt und ich, wir haben gestern Nachmittag noch ein Papier fertiggestellt. Falls Sie sich in Besitz dieses Papiers befinden, dann ist das auf der Seite 22 bzw. 23. Falls nicht, dann erkläre ich es auch nochmal. Gibt es irgendjemanden, der das Papier nicht mehr bekommen hat? Oh, sehr gut, okay, wunderbar. Gut, also das eine war die Frage 37, da ging es um die erste Teilfrage, nämlich ob die Versicherungsbilanzrichtlinie in dem Sinne effektiv ist, als dass sie das Ziel vergleichbarer Abschlüsse innerhalb der europäischen Industrie sozusagen erfüllt, beziehungsweise ob die Regelungen dafür zielkonform sind. Wir hatten seinerzeit bei der Befassung im Fachausschuss, in den Fachausschüssen, uns daran orientiert, was der GDV dazu gesagt hat. Der hatte dort das Kreuzchen bei der 5 gesetzt. Als wir das Dokument dann rumgeschickt hatten zum Umlaufverfahren, sind wir natürlich vorher nochmal durchgegangen, haben auf Konsistenz und so weiter geschaut und hatten Ihnen vorgeschlagen, dort eine 3 einzutragen, mit der Begründung, dass wir natürlich schon der Tatsache bewusst sind, dass es dort Regelungslücken gibt, die dazu führen, dass die Versicherungsunternehmen, die nach den lokalen Gaps bilanzieren, eigentlich nicht vergleichbar sind. Also wenn ich ein deutsches mit einem französischen Versicherungsunternehmen vergleiche, was nicht IFRS anwendet, dann habe ich da natürlich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit. Wir haben dennoch schon auch den Punkt gesehen, dass es darauf nicht notwendigerweise ankommt und hatten aus dem Grunde hier eine 3 vorgeschlagen. Damit waren nicht alle einverstanden. Frau Nikolic hatte da Bedenken geäußert. Ich hätte jetzt an der Stelle gern, dass wir darüber nochmal sprechen und vielleicht uns auf irgendetwas einigen können. Aber vielleicht möchte Frau Nikolic erst nochmal ein paar Worte dazu sagen.
Okay, also Sie hatten ja schon die Stellungnahme oder auch eine Einschätzung vom GDV verteilt in der Runde. Frage 37 ist meiner Meinung nach weniger kritisch als die Frage 38. Da geht es ja total auseinander. Gut, die Argumente sind ja schon auf dem Tisch, dass sie meiner Meinung nach schon effektiv ist. Wenn, dann könnte man sich vielleicht auch mit einer 4 anfreunden, wäre so der Vorschlag. Es gab ja letztes Mal auch Diskussionen.
Wir hatten uns in der Geschäftsstelle auch ausgetauscht. Ich hatte genau diesen Vorschlag als Kompromiss halt auch gemacht. Ich glaube, die Frage ist an der Stelle, antworte ich ehrlich oder antworte ich politisch? Und wenn ich der Meinung bin, ich muss, ich möchte eigentlich beides machen, bin ich, kann ich dann praktisch den Gegenpol jeweils in das Kommentarfeld einfügen? Und wir hatten jetzt die 3 vorgeschlagen vor dem Hintergrund, das ist wahrscheinlich eine ehrliche Antwort, weil man sagt, die Vergleichbarkeit ist eben paneuropäisch tatsächlich nicht gegeben. Sie ist innerhalb eines Landes natürlich gegeben, aber über die Landesgrenzen hinweg eigentlich nicht. Sind aber dann der Meinung, dass das jetzt nicht verstanden werden sollte von der Kommission als Aufschlagpunkt, dass man jetzt mal gleich Hand anlegt. Und deswegen haben wir gesagt, wollten wir unten auf jeden Fall zum Ausdruck bringen, das sollte jetzt nicht missverstanden werden. Wir glauben, dass das trotzdem völlig in Ordnung ist. Wenn Sie sagen, mir wäre es lieber, wenn wir einen Flavor mit reingeben, ich habe mit der 4 absolut kein Problem.
Vielleicht zu dem Punkt Vergleichbarkeit. Es gibt ja auch daneben noch die Solvenzbilanzen, wo ja wirklich alle einheitlichen Regeln mehr oder minder unterliegen. Von dem her, die Frage ist, ist es wirksam? Muss man, also ich sehe es mehr von dem Hintergrund, muss man was ändern. Und den Punkt
sehe ich nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht eine Frage beantworten, die nicht gestellt wurde. Und das trifft nachher bei der 38, glaube ich, noch mehr zu. Die Frage wird ja bewusst nicht auf die Solvenzvorschriften gestellt. Ne? Und ich denke, selbst wenn wir sagen, also die Risikodarstellung, die sich aus der Solvenzbetrachtung begibt, die ist in der Tat vereinheitlicht, aber die ganze Performance-Rechnung ist natürlich nicht vereinheitlicht und alles, was da als Rattenschwanz dann irgendwie dranhängt, halt auch nicht. Also das hat uns so ein bisschen getrieben, deswegen sagte ich, das ist wahrscheinlich die rein fachliche Lesart, wenn wirklich nur verglichen wird, sind die Umsetzungen, die aus der Versicherungsbilanzrichtlinie in nationales Recht erfolgt sind, sind die miteinander für die zu vergleichbaren Ergebnissen, dann müssen wir sagen, naja, in manchen Dingen wahrscheinlich besser als an anderen, aber zu sagen, das führt automatisch zu Vollvergleichbarkeit, da hätten wir dann doch gewisse Einschränkungen.
Letztlich haben wir aber bisher ja auch schon sehr oft politisch geantwortet, also auch in den anderen Fragen. Insofern fände ich das jetzt durchaus jetzt nicht ganz abwegig zu sagen, machen wir da also als Kompromiss, ja, wie Sie schon vorgeschlagen haben, eine 4 drauf.
Ja.
Jetzt ja nicht. Also
wobei wir die Politiken teilweise ja rausgenommen haben, das haben Sie ja wahrscheinlich gesehen, nämlich als wir diese Überarbeitung dann nochmal gemacht haben.
Die Frage ist ja auch nicht, ist es vollständig vergleichbar in wirklich jedem einzelnen Punkt, sondern ist die Zielsetzung einer Vergleichbarkeit. Ist das wirksam? Und da würde ich schon sagen, in größten Teilen ja, weil ich glaube jetzt nicht, dass man ganz große Probleme hat in der Hinsicht, dass man sagen muss, ja, also ich bin eigentlich genau in der Mitte, sondern ich würde schon sagen, die Tendenz ist da, dass die ihren Zweck erfüllt und wirksam ist.
Ich glaube, das Problem kommt wahrscheinlich daher, dass hier 2 Dinge angeführt werden, die wahrscheinlich nur mittelbar etwas miteinander zu tun haben, weil man nämlich einmal fragt, ist das Ding effektiv? Und dass man gleichzeitig fragt, ist das Ding vergleichbar? Und ich kann die beiden Dinge durchaus unterschiedlich sehen. Ich kann sagen, es ist hochgradig effektiv, aber es ist nicht unbedingt vergleichbar. Ja? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Versicherungsbilanzrichtlinie ihren Zweck erreicht. Ja? Und das, denke ich, bringen wir auch durch das Kommentarfeld zum Ausdruck. Also Hände weg, nichts ändern. Und wenn es zu Unterschieden kommt, dann ist das wahrscheinlich auf andere Gründe zurückzuführen und die haben auch ihre Berechtigung, deswegen sehen wir hier keinen Anpassungsbedarf. Und ich glaube, wenn wir diesen Punkt stressen wollen und sagen, wir würden oben eine 4 ankreuzen und unten die Begründung liefern, dann haben wir, glaube ich, den Punkt auch tatsächlich gesetzt. Also, dass wir hier in die Extreme gehen müssen, dass wir sagen, wir stimmen völlig überein, das, glaube ich, ist an der Stelle dann nicht notwendig. Könnten Sie sich damit einverstanden erklären? Also wenn wir eine 4 oben ankreuzen und die Begründung nehmen.
Hatte ich ja gesagt, eine 4 ist meiner Meinung nach die richtige Tendenz. Und
dann würden wir das so machen. Und ich glaube auch nicht, dass wir da nochmal eine Schleife drehen müssen. Ich glaube, da haben die Kollegen auch im anderen Ausschuss kein Problem damit.
Ja. Gut, fein. Dann haben wir noch die Frage 38, wo das Bild ein bisschen anders ist. Also um das vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich vermute, dass es hier tatsächlich auf die Lesart der Frage ankommt. Nochmal zur Rekapitulation. Der GDV hatte uns vorgeschlagen, dort eine 1 anzukreuzen. Bei der Frage sind dort zwischen IFRS 17 und der Versicherungsbilanzrichtlinie gibt es dort sich widersprechende Anforderungen, die dazu führen, dass die Mitgliedstaaten von einer Übernahme des IFRS 17 für die lokalen Abschlüsse absehen. Wir hatten nachdem wir darüber nochmal überlegt hatten, gesagt, naja, ja, es gibt natürlich, also das ist widersprüchlich. Was in der Versicherungsbilanzrichtlinie steht, ist was anderes, was in IFRS 17 steht. Aber ist das der Grund dafür, dass Mitgliedstaaten sagen, nee, wir übernehmen nicht IFRS 17? So, und das ist halt die Frage, versteht man die Frage so, ne? Oder versteht man sie genau andersrum? Und je nachdem, wie man sie versteht, ist die 1 oder die 5 richtig?
Alles klar.
Das ist vielleicht ein bisschen verschwurbelt erklärt. Also, aus theoretischer Sicht, so hat es ja auch uns der GDV im Nachgang noch zugerufen, ist es ja schon so, dass die Unterschiede, die dort bestehen, ja irgendwie auf der Hand liegen. Ne? Also nur ist halt die Frage, sind diese Unterschiede, und das ist die Frage, die eben der Beantwortung dann zugrunde liegen muss, sind die Unterschiede so gravierend, dass die Unterschiede in der Bilanzierung maßgeblich sind, dass man es nicht übernimmt, oder ist es nicht so? Ist wahrscheinlich auch nicht besser erklärt jetzt.
Also ich glaube, das maßgebliche Wort ist hier wirklich prevent. Also verhindern diese Unterschiede das, oder ist es der Grund dafür, warum es nicht gemacht wird? Und so würde ich die Frage dann auch auslegen und deswegen zu dem Schluss kommen, dass es eben gerade nicht der Grund dafür ist, sondern nationale aufsichtsrechtliche Regelungen oder andere Dinge.
Ich glaube, wenn wir uns das nochmal anschauen, wer ist hier angesprochen? Es ist ja nicht angesprochen das einzelne Unternehmen, sondern es sind die Mitgliedstaaten angesprochen. Und es geht um Mitgliedstaatenwahlrechte. Das können ja eigentlich dann nur die Mitgliedstaatenwahlrechte nach der IAS-Verordnung sein. Also andere funktionieren ja gar nicht. Ja? Wenn hier gesagt wird, which prevent member states from electing IFRS 17 for statutory and consolidated accounts. Also eine Election von IFRS-Regeln für die beiden Dinge gibt es ja nur nach der IAS-Verordnung. Das heißt, wir sind irgendwo bei kapitalmarktorientierten Unternehmen und wir sind in dem Bereich, bei nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen für den Konzernbereich und bei sämtlichen Unternehmen, was den Jahresabschluss betrifft. So, da ist die Frage, gibt es da in irgendeiner Form widersprüchliche Regeln? Diese Frage, wenn man ganz ehrlich wäre, müsste unser Kreuz wahrscheinlich sogar bei Donau sein. Denn das ist ja genau der Punkt, den wir im Augenblick bei EFRAG untersuchen. Eine der Testfragen, die wir zu klären haben, ist, steht IFRS 17 im Widerspruch oder ist es vereinbar mit den Grundwerten praktisch, die in der Bilanzrichtlinie stehen? Wir prüfen zwar nicht mit der Versicherungsbilanzrichtlinie, sondern wir prüfen mit den allgemeinen Grundsätzen in der Bilanzrichtlinie, aber das ist genau einer der Tests, die wir machen müssen. Da können wir wahrscheinlich nur sagen, ob das ein Widerspruch ist, ist schwer zu sagen. Also es ist anders, das ist mal relativ offenkundig. Ja, wir kennen kein OCI, ja, eine komische Sache, die da in irgendeiner Form da gemacht werden soll bei der Erfolgserfassung, das ist alles irgendwie unbekannt. Ob das nachher der Grund ist, ja oder nein, ist relativ schwer zu sagen. Wenn wir uns angucken, was die Mitgliedstaaten im Augenblick machen, dann ist es so, dass beispielsweise Italien tatsächlich IFRS im Einzelabschluss vorschreibt für regulierte Branchen. Das heißt, Banken und Versicherungen müssen IFRS im Einzelabschluss machen. Wenn ich also so frage, ist das ein Hinderungsgrund, dann müsste ich eigentlich sagen, nö, eigentlich nicht. Ja, geht ja auch heute. Ja, warum soll das unter IFRS 17 dann anders sein? Also entweder fordere ich IFRS oder ich fordere es halt nicht. Ja, dann ist das halt so. Ich glaube, dass tatsächlich die Frage ist, welchen Satzteil man betont. Ob die Betonung auf Contradicting Requirements liegt oder ob die Betonung auf dem Prevent liegt.
Was ja eigentlich die Contradicting Requirements ja nochmal wie ein Adjektiv näher bestimmt, ne? Also, ja. Es gibt Bälle, ja, nein, es gibt blaue Bälle, das ist eine andere Aussage. Ja. Wie, also es gibt Contradicting Requirements, ja, es gibt Contradicting Requirements, die genau das verhindern. Möglicherweise sind es andere Gründe, die dazu führen, ja, dass man das nicht übernimmt.
Wir hatten doch schon an anderen Stellen Fragen oder besser gesagt die Antworten zu Fragen damit eingeleitet, dass wir erstmal die Frage präzisiert haben, weil wir ja an manchen Stellen schon gesagt haben, kann man so sehen, kann man so sehen. Wieso macht man das nicht? Dass man tatsächlich erstmal sein Fragenverständnis zu Papier bringt und dann quasi darauf antwortet oder daraus die Antwort ableitet.
Ich glaube, das können wir machen, das sollten wir wahrscheinlich auch machen, denn egal, was wir ankreuzen, ist offensichtlich unser Antwortverhalten, das zeigt ja 1 und 5 offensichtlich ambiguous. Ja? Also insofern muss man es wahrscheinlich sowieso erläutern. Die Frage, die wir wahrscheinlich Ihnen nicht abnehmen können, ist dann trotzdem, wo würden Sie das Kreuzel denn setzen? Ja.
Da würde ich Frau Nikolic mal gerne beispringen wollen. Also wenn die Versicherer sozusagen eine Art der Interpretation dieser Frage haben und es für sie eine wichtige Frage ist, dann würde ich an der Stelle sozusagen der Interpretation der Versicherer in der Frage Folgendes vorne aufnehmen und in das entsprechende Kreuz so setzen.
Zumindest würde ich nicht ganz ans andere Ende gehen, ja, weil genau. Das ist ja rein eine Lesart dieser Frage. Also wie verstehe ich die Frage?
Also wenn gesetzt den Fall, die würden das alles ganz exakt lesen, dann wäre der Vorschlag von Herrn Fink natürlich sozusagen, egal wie man sich entscheidet, unkritisch. Meine Befürchtung, aber ich glaube, jetzt sind wir nicht ganz, bin ich nicht ganz alleine, lautet, die werden die Kreuze irgendwie auswerten und dann werden sie die Kommentare irgendwie anders auswerten. Das heißt, man muss auch trotzdem sich überlegen, was würde man auslösen mit der Beantwortung der Frage, auch wenn derjenige oder die maschinelle Auswertung das Kommentarfeld nicht mit auswerten würde zeitgleich.
Dann wäre nur die Frage, also wenn man dann sagt, man will sich in der Weise positionieren, ob man tatsächlich auf das Extremum 1 geht oder ob man es gegebenenfalls in Tendenzaussage mit einer 2 abschwächt. Trotzdem aber, wie Herr Fink vorgeschlagen hat, natürlich die Erläuterung bringt, wo man eigentlich genau das zum Ausdruck bringt und sagt, natürlich gibt es Unterschiede, aber die sind wohl nicht der Hinderungsgrund an der Ecke. Ja. Denn die Frage, die man natürlich nicht so richtig beurteilen kann, ist, was schwingt bei denen im Hinterkopf mit? Ja, suchen die jetzt hier nach Argumenten, warum man gegebenenfalls IFRS 17 in der EU nicht übernehmen soll? Das ist eine völlig andere Frage. Oder suchen die nach Gründen, dass sie an die Versicherungsbilanzrichtlinie rangehen? Ja, man sieht die Motivation hier nicht. Ja. Ja.
Also Stand der Beratung, Stand der Vorschläge wäre jetzt dort eine 2 einzutragen und in das Textfeld eine Formulierung aufzunehmen, die sowas im Groben sagt, es gibt Unterschiede, die führen aber nicht dazu und so weiter.
Fände ich persönlich jetzt sehr gut.
Ich auch. Okay, gut. Dann würden wir das so umsetzen.
Dann sind wir eigentlich mit dem, was wir noch mit Ihnen besprechen wollten, durch. Also wie es jetzt weitergeht, hat Herr Barko eingangs erläutert. Wir werden das dann an die Mitglieder verteilen, auf die Website hängen. Der Verwaltungsrat wird sich final hauptsächlich mit dem Anschreiben an die Kommission beschäftigen. Und dann schauen wir mal, was in den nächsten Wochen vielleicht noch für eine Rückmeldung kommt.
Ich gehe allerdings davon aus, dass wir nicht so wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen, denn ich glaube, wir sind hier an der Stelle wirklich der Diskussion gegenüber vielen Verbänden einfach deutlich voraus, sodass wir hier Inputgeber sind und ich glaube, so nimmt man uns weitestgehend auch wahr. Also das ist das, was ich so gehört habe aus einigen Verbänden. Natürlich sind die Themen sofort auf dem Radar, die den Verband betreffen, aber all die übrigen Themen, da sagt man, nehmen wir jede Hilfestellung und Handreichung gerne an und ich meine, da haben, glaube ich, hier die Fachausschüsse eine hervorragende Arbeit geliefert. Und überall, wo man uns angedroht hat, wir würden uns mit dem Fitnesscheck in irgendwelchen Gremien befassen wollen, habe ich immer gesagt, überlegt euch, worauf ihr euch anlasst. Unsere Ausschüsse haben 10 Stunden gebraucht, um einmal durch den Fragebogen zu gehen. Ja, und dann, um Gottes Willen, nein, das wollen wir nicht. Ja. Gut, wir bieten euch unsere Antworten an. Nur wichtig wäre mir, das dann vielleicht noch als Appell, dass Sie in Ihren Kreisen tatsächlich aufmerksam machen auf diesen Bogen, Werbung dafür machen, nicht zwingenderweise zu sagen, guck mal, das müsst ihr jetzt unbedingt abkupfern, sondern tatsächlich auf Unternehmen einzuwirken, selbst Stellung zu nehmen. Das ist das absolut Wichtige. Ja, dass wir im DRSC eine Meinung gefunden haben, ist schick, wir werden die auch garantiert abschicken, das vergessen wir schon nicht. Aber wichtig ist, dass es möglichst viele Rückmeldungen gibt. Ja, das ist ein reines Number-Crunching-Exercise. Und ich sag mal, da muss sich dann leider Gottes im Unternehmen halt einer mal hinsetzen, eine Stunde Pause nehmen und da die Kreuzel setzen. Und ob der dann irgendwie Zufallsschießen macht und sagt, ich rutsche jetzt hier mal aus oder so, oder genau eben das abpinnt, was wir ihm vorliegen, das ist dann, glaube ich, halb so wichtig. Aber entscheidend ist, es sollte eine Stellungnahme rausgehen. Das ist sehr wichtig. Und je mehr Sie das, sage ich mal, in ihren Kreisen verbreiten können, desto besser. 21. Juli ist der Einsendeschluss. Und ich nehme mal auch an, dass das ein harter Einsendeschluss ist, denn die ist schon ja mal um einen Monat verlängert worden. Ursprünglich war sie ja für 21. Juni vorgesehen. Das Spiel ist dann nicht zu Ende, also zwar für die breite Öffentlichkeit ja, aber es kommt dann eine erste Auswertung. Die Kommission hat angekündigt, dass sie dann gezielte Follow-ups macht. Es soll noch eine offene große Konferenz geben, wo man sich zu dem Thema austauschen kann. Aber es soll auch dann gezielt nachgefragt werden und bei einigen Verbänden oder Unternehmen dann nochmal nachgefragt werden. Das ist das, was wir bislang so gehört haben. Näheres zum Verfahrenstand kann man wahrscheinlich nicht sagen, bis auf das Ende Q2 2019, das steht. Und was danach kommt, steht im Augenblick noch an den Sternen vor dem Hintergrund, dass in Europa dann eben erstmal Wahlen anstehen. Gut, wenn es von Ihrer Seite aus keine weiteren Anmerkungen, Wünsche gibt, bleibt mir nur ganz herzlich zu danken euch beiden für die geleistete Arbeit. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ich kann das nachvollziehen. Also ich habe mich mit dem Thema wahrscheinlich dann in den Vorarbeiten nur 10 Stunden beschäftigen müssen. Ihr habt deutlich mehr dafür aufgewendet. Dafür vielen Dank. Jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze dann entsprechend Früchte trägt. Prima, vielen Dank. Dann schließe ich damit den Tagesordnungspunkt 4 ab und gleichzeitig auch den öffentlichen Teil der Sitzung.